Herzlich willkommen zu NPP Off the Record. Das ist der Podcast, in dem wir so ein bisschen Einblick in den Maschinenraum der Redaktion geben, also darüber sprechen, welche Themen haben uns im vergangenen Monat besonders beschäftigt, wie haben wir diese Recherchen vorangetrieben, welche Schwierigkeiten hatten wir vielleicht auch dabei. Ich bin Chris Köver, Redakteurin bei Netzpolitik, und mit mir hier sitzt Ingo Dachwitz.
Hey.
Und wir sprechen heute über zwei Themen, die unsere redaktionelle Arbeit im vergangenen Monat sehr dominiert haben. Das erste ist jetzt vielleicht nicht so wirklich überraschend, denn es betraf eben nicht nur uns, sondern eigentlich alle deutschsprachigen Medien. Das ist der terroristische Anschlag von Halle. Dazu später noch mehr. Das zweite Thema ist aber eins, das vielleicht jetzt in unseren doch etwas eher nerdig gelagerten Kreisen auch durchaus sehr gespannt verfolgt worden ist, aber es trotzdem nicht in die Tagesschau geschafft hat. Der Bericht der Datenethikkommission, der vergangene Woche vorgestellt wurde hier in Berlin. Und damit fangen wir jetzt auch an. Ganz kurz zur Datenethikkommission, die wurde im Herbst 2018 eingesetzt von der damaligen Bundesjustizministerin Katharina Barley und dem Bundesinnenminister Horst Seehofer. Die Aufgabe, die die Regierung der Kommission damals mit auf den Weg gegeben hat, war, sowas wie ethische Leitplanken zu definieren für den Umgang mit algorithmischen Systemen und Daten. Und sie sollten auch Antworten darauf liefern, wie man die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern in diesem Zusammenhang stärken könnte. Jetzt ein Jahr später, also ein Jahr hatte dieses Gremium aus 16 Expertinnen und Experten, da waren Juristen dabei, Ethikerinnen, Menschen, die sich sonst eher mit Verbraucherschutz beschäftigen, auch Wirtschaftsvertreter. Und die hatten ein Jahr Zeit, um sich auf diese jetzt vorgestellten Empfehlungen zu einigen. Und im vergangenen Mittwoch sind sie dann öffentlich geworden. Ja, Ingo und ich haben uns das angesehen, denn Ingo kümmert sich bei uns besonders um Datenschutz und ich kümmere mich besonders um algorithmische Systeme und deren Regulierung oder Nichtregulierung. Und um genau diese zwei Themenbereiche geht es in dem Bericht, ja. Mhm. Ingo, du hast dich besonders mit dem Datenteil beschäftigt. Was hat dich denn jetzt an den konkreten Empfehlungen überrascht? Also war da war da irgendetwas drin, das dich total überrascht hat, oder waren das durchaus die Punkte, mit denen du vorher gerechnet hattest, dass diese Empfehlungen kommen würden?
Es ist jetzt keine total große Überraschung dabei, vor allen Dingen nach dem, was man so gehört hatte, schon aus der Kommission. Ich hatte ja bei der Republika auch mit den Vorsitzenden der Kommission ein Gespräch geführt in diesem Jahr. Deshalb war es jetzt nicht mehr ganz so überraschend. Es ist eher im Vergleich, wenn man sich mal den Start anschaut oder die Motivation, die sich auch verbunden hat, so ein bisschen mit dieser Einrichtung dieser Datenethikkommission, dann ist es schon auch im Datenteil etwas überraschend, weil die Grundbotschaft lautet erstmal, das neue Datenrecht, das Helge Braun beispielsweise, der Kanzleramtsminister und Chefdigitalisierer der Bundesregierung, quasi angekündigt hatte, als Konsequenz der Arbeit dieser Datenethikkommission wird das alte Datenrecht sein, wenn es nach der Datenethikkommission gibt, weil die nämlich sagen, gerade im Hinblick auf personenbezogene Daten ist mit der Datenschutzgrundverordnung der Standard da einfach erstmal gesetzt, und da geht es dann, haben wir vor allen Dingen ein Durchsetzungsdefizit des geltenden Rechts, das heißt irgendwie Datenschutzbehörden müssen besser ausgestattet werden, sowohl technisch als auch finanziell, personell, und im Zweifelsfall, da sind sie eher vage geblieben oder eher vorsichtig geblieben, sagen sie, müsste man die Aufsicht auch zumindest über den nicht öffentlichen Bereich, also über Unternehmen, Vereine und so weiter vereinheitlichen in Deutschland. Das ist eine föderale Struktur, 16 beziehungsweise mit der Bundesbehörde dann 17 Datenschutzbehörden. Das hat jetzt im Nachgang des Starts der DSGVO durchaus dazu geführt, dass die mal unterschiedliche Aussagen dazu getroffen haben, unterschiedliche Rechtsauffassungen geäußert haben. Und da sagt die Kommission, wenn man das nicht schafft, das vernünftig zu vereinheitlichen und die da stärker abzustimmen untereinander, dann muss man auch darüber nachdenken, ob man die Aufsicht über Unternehmen, über den Wirtschaftsbereich eben zentralisiert. Und ansonsten sagt die Kommission eben, es bräuchte vor allen Dingen im Bereich des Datenschutzes eine partielle Konkretisierung und Verschärfung der geltenden Regeln. Also die Datenschutzgrundverordnung könnte ergänzt werden oder sollte ergänzt werden, um einen eigenen Teil zum Thema Scoring und Profilbildung. Also da, wo personenbezogene Daten von Menschen in individuellen Profilen zusammengeführt werden, um dann Risikoprognosen beispielsweise zu machen, wie es die Schufa macht. Das müsste strenger reguliert werden. Oder auch die bereits in der Datenschutzgrundverordnung schon angelegten Konzepte von Privacy by Design und Privacy by Default, also datenschutzfreundliche Voreinstellung und Datenschutz durch Technikgestaltung, müssten viel stärker auskonkretisiert werden. Da sagen sie, da müsste sozusagen ein bisschen nachgebessert werden rechtlich. Und ansonsten könnte man aber auch schon mit dem jetzigen Rechtsrahmen vielen Problemen Herr werden. Unter anderem sprechen sie diese Designpraktiken an, die ja irgendwie weit verbreitet sind im Netz und vor allen Dingen bei den großen Plattformen, die auf ja letztendlich verhaltenspsychologischen Erkenntnissen und Erwägungen basieren, die eben dazu führen, dass Nutzerinnen und Nutzer ja möglichst lange Zeit in Plattformen verbringen, immer wieder neu dahin gezogen werden, so Addictive Designs nennen die das unter anderem und eben auch diese Dark Patterns, die allein durch die, dadurch wie eine Oberfläche gestaltet ist, mir meine Entscheidungsfreiheit so ein bisschen abnimmt, indem sie mich in eine Richtung nudged, also Nudging ist so das Stichwort. Bestes Beispiel dafür war Facebook oder ein gutes Beispiel ist Facebook, die kurz vor dem Wirksamwerden der Datenschutzgrundverordnung ja auch in Europa die umstrittene automatische Gesichtserkennung gestartet haben und da haben sie dann eben so ein Menü gehabt, wo es sehr aufwendig war, sich da durch alle Details durchzuklicken und das auszuschalten und die allereinfachste Option blau hinterlegt und irgendwie so, dass man, dass die Hand da sofort, wenn man keine Lust hat, sich damit auseinandersetzen, drauf geht, war eben dieses einfach alles akzeptieren, was die wollen. Also diese Dark Design Patterns genannten Prinzipien seien schon nach heutigem Recht, sagen sie, nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eigentlich ahndbar als aggressive Wettbewerbstaktiken. Und das müsste eben nur gemacht werden.
Aber das klingt ganz interessant, finde ich. Das klingt ja wirklich so, als würden sich die Expertinnen jetzt in diesem Bereich sehr stark darauf berufen oder im Grunde sagen, die Gesetzgebung, die wir haben, reicht durchaus schon aus, um diesen Problemen beizukommen. Sie muss jetzt nur auch konsequent angewandt werden und das muss verfolgt werden.
Konsequent angewendet, ein bisschen nachgeschärft werden. Eine tatsächlich datenpolitisch total wichtige Aussage ist, dass sie sagen, sie sprechen sich sehr explizit aus gegen die Schaffung eines Eigentumsrechts an Daten. Das ist so eine Debatte, die in den letzten Jahren wieder aufgeflammt ist, vor allen Dingen, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Verkehrs- bzw. Infrastrukturminister Dobrindt, dass da eine Initiative gestartet hatten, dass es ein Eigentumsrecht geben könnte an Daten und es verband sich jedenfalls so ein bisschen die Befürchtung, als vor allen Dingen die Unionspartei die im Wahlkampf irgendwie angekündigt hat, wir wollen ein neues Datengesetz schaffen und dann eben diese Ethikkommission eingesetzt wurde als Folge. Das war zumindest am Anfang meine Befürchtung, okay, wenn die da jetzt nicht sich klar positionieren, dann wird das diese Idee des Dateneigentums beispielsweise könnte dadurch Zulauf oder könnte dadurch gestärkt werden. Die Idee wird von Datenschützern vor allen Dingen deshalb abgelehnt, weil Eigentum heißt, du kannst auch sozusagen deine Rechte an etwas, an deinen eigenen Daten dann in der Stelle veräußern, endgültig. Und das hieße, dass Menschen ihr Grundrecht auf Datenschutz eben veräußern und mit eben vielleicht ungeahnten Konsequenzen, weil wenn ich heute irgendwie meine Daten preisgebe, um irgendwann eine Gegenleistung zu erlangen, heißt es meine Kommunikationsdaten beispielsweise oder in sozialen Netzwerken, dann sagt das Datenschutzrecht, ich habe immer das Recht, die löschen zu lassen und so weiter und ein Eigentumsrecht würde eben dazu führen, dass ich das irgendwann vielleicht nicht mehr kann, sondern ich habe sie dann veräußert. So, deshalb lehnen Datenschützer und Datenschützerinnen das ab.
Das heißt, die Idee selbst ist eigentlich eine, die so einen emanzipatorischen Ansatz eigentlich verfolgt, nämlich wenn andere Konzerne oder Firmen schon Geld mit den Daten verdienen, die sie von uns abgreifen, dann sollen wir sozusagen als Datensubjekte daran mitverdienen, aber aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es dann eben doch nicht angehört.
Ja, nee, nicht mal die Idee dahinter oder zumindest hinter dieser Initiative ist nicht mal dieser potenziell emanzipatorische Aspekt gewesen, sondern da ging es darum, dass deutsche Firmen, vor allen Dingen die Autoindustrie, wirklich feste Rechte an Daten haben wollten, weil die sich beispielsweise mit den Herstellern von, weil die ja auch immer Software von Drittanbietern inzwischen in ihre Autos einbauen, von Navigationsdiensten beispielsweise. Und dann immer die Frage, die Streitfrage, wem gehören denn jetzt die Daten, die da erzeugt werden im Auto? Gehören die vielleicht dem Autohersteller oder gehören die dem Hersteller des Navigationsgeräts? Und eigentlich kam die Initiative daher, dass unter anderem die deutsche Automobilindustrie gesagt hat, wir brauchen da Eigentumsrechte, damit wir das klar machen können, dass sie uns gehören. So, das war eigentlich der Gedanke daran, dass es für Unternehmen erleichtert wird, mit Daten zu handeln und Daten als Asset wirklich zu behandeln. Vielleicht noch abschließend ganz kurz in Hinblick auf die Nutzung von Daten fürs Gemeinwohl, beispielsweise durch Forschung im medizinischen Bereich, sagt die Kommission, dass diese Potenziale müssen deutlich mehr genutzt werden. Also ist jetzt nicht auch nur die total rigide Abwehrhaltung oder Verteuflung von Daten. Da sagen die aber, es müsse irgendwie einen klareren Rechtsrahmen dafür geben, wie Daten in Forschung eingesetzt werden können. Vor allen Dingen müsse auch stärker investiert werden in Anonymisierungstechnologien, also dass man Daten, die vielleicht mal einen Personenbezug hatten, so bereinigt, dass sie dass sie dann genutzt werden können, auch für Forschungszwecke. Wobei wir da ja immer bei Netzpolitik so ein bisschen skeptisch sind, dass eine technisch absolut sichere Anonymisierung von personenbezogenen Daten möglich ist, sozusagen eine Annahme, die zumindest ich auch nicht teile. Deshalb aber auch schlägt die Kommission vor, unter anderem, dass es ein Verbot geben soll, einmal anonymisierte Daten wieder zu de-anonymisieren oder zu reidentifizieren. Das ist so eine rechtliche Idee, die sie damit vorschlagen.
Und das klingt aber nach einer durchaus radikalen Forderung, wenn es das im Moment diese Strafbarkeit gerade nicht besteht,
ja,
oder?
Das ist auf jeden Fall ein sehr weitreichender Vorschlag. Genau. Und was so Open Data angeht, sehen sie auch die Potenziale und betonen, dass es eigentlich eine grundsätzliche Veröffentlichungspflicht mindestens für öffentliche, also für staatliche Daten geben sollte und auch einen individuellen, einen subjektiven Rechtsanspruch für Menschen, dass sie das einklagen können, dass Verwaltungsdaten beispielsweise veröffentlicht werden. Also wenn man es jetzt mal ganz grob zusammenfassen möchte oder knapp zusammenfassen möchte, dann bewegen die sich schon sehr an dieser Grundlinie der Hackerethik, öffentliche Daten nützen, persönliche Daten schützen. Das zieht sich jetzt auch durch dieses Gutachten, wenn man es mal zusammenfassen möchte, zumindest im Datenteil. Da steht natürlich noch einiges mehr drin und wir werden hoffentlich oder vielleicht die Vorsitzende der Datenethikkommission demnächst mal im Podcast haben, dann können wir noch tiefer einsteigen. Jetzt aber erstmal einen Haken an den Datenteil. Wie schaut es denn im Algorithmenteil aus?
Ja, in dem Teil war natürlich sehr interessant. Also du hast ja gerade beschrieben für den Datenteil, es gibt ja schon die DSGVO und da war jetzt das Urteil, okay, eigentlich ist die DSGVO als Grundlage schon recht solide. Für Algorithmen ist jetzt gerade die interessante Situation, dass es eben so ein umfassendes Regelwerk auf der EU-Ebene eben noch nicht gibt. Also es gibt zwar, das ist jetzt nicht alles erlaubt, denn natürlich greifen da auch bestimmte andere Gesetze, aber es gibt jetzt kein Gesetz oder keine Regulierung vergleichbar mit der Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene, die tatsächlich diesen ganzen Bereich so regulieren würde. Und deswegen war jetzt ziemlich spannend der Vorschlag, also erstmal merkte man, der Vorschlag, die Forderungen der Expertin sind definitiv schon mal ambitionierter gewesen als alles, was man so bisher in den ganzen sehr zahlreichen Leitlinien und vor allem Ethikleitlinien zu Algorithmen so lesen konnte. Und ein Vorschlag, an dem man sofort eben hängen geblieben ist, ist genau dieser Vorschlag, dass sie nämlich sagen, es muss eine Verordnung auf EU-Ebene geben, vergleichbar quasi mit der DSGVO. Und sie gehen sogar so weit, dass sie gleich einen Namen für diese Verordnung mitliefern. Die soll nämlich EUVAS heißen, ob sie dann am Ende wirklich so heißen wird, mal sehen. Aber sie regen das zumindest an. Und das ist ganz interessant vor dem Hintergrund, dass ja Ursula von der Leyen, die aktuelle Kommissionspräsidentin, ja schon angekündigt hat, dass es binnen der ersten 100 Tage ja auch irgendeine Form von Algorithmenregulierung oder KI-Regulierung, hatten Sie das, glaube ich, genannt, geben wird. Also die Kommission ist da schon durchaus, da rumort es irgendwie, man gibt Gerüchte, ist noch nicht ganz klar, woran sie arbeiten, an irgendwas arbeiten sie aber.
Also die EU-Kommission.
Die EU-Kommission und hier ist, genau, nicht die Datenethikkommission. Und die Datenethikkommission schlägt aber im Grunde genau das vor.
Das stelle ich mir so ein bisschen durchaus aber auch herausfordernd vor, oder? Weil ja eben die Vielfalt dessen, was wir unter Algorithmen oder, wenn es ganz schlimm kommt, künstliche Intelligenz irgendwie abhandeln, ja schon ziemlich groß und breit ist, oder? Also algorithmische Entscheidungssysteme decken ja eine extrem große Bandbreite ab, der Einsatzfelder letztendlich, ne?
Ja, das reicht ja tatsächlich von Sortierung im Newsfeed auf Facebook, YouTube und so weiter, Empfehlungsalgorithmen, wird mir als nächstes vorgeschlagen, bis hin zu Kreditvergabe, für die ja auch so eine Art algorithmisches Scoring dann durchgeführt wird oder eben ganz weitreichende Beispiele wie aktuell in Österreich, wo ja schon quasi Arbeitslose in verschiedene Kategorien von einem Algorithmus sortiert werden. Aber all diese Beispiele spricht der Bericht eigentlich auch an oder sehr viele davon. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie detailliert das ist. Insgesamt muss man auch sagen, ich glaube, die vollständige Version sind ja dann am Ende 260 Druckseiten mit allen Empfehlungen der Kommission und sicherlich ein Drittel davon, würde ich mal so schätzen, entfällt auf diesen Algorithmenteil. Die gehen schon wahnsinnig ins Detail und liefern da schon eine recht gute Grundlage. Klar, das ist jetzt kein Gesetzentwurf, ne? Und das ist kein ausformulierter Gesetzestext. Aber ich finde, an sehr vielen Stellen, also wenn die noch weiter gegangen wären, hätten sie im Grunde der Bundesregierung oder eben allen, die dann tatsächlich die Regulierung machen müssen, schon noch viel mehr Arbeit abgenommen. Denn an vielen Stellen sind doch schon sehr konkrete Empfehlungen drin, die man jetzt eben in Gesetzestext übersetzen müsste nur noch. Und dazu passt auch, dass der Mario Martini, ein Juraprof, der eben auch Mitglied der Kommission war, hatte uns dazu sowas gesagt wie, naja, ne, es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, an die Stelle der Politik zu treten. Es ist ganz klar, es ist ein Beratergremium und die haben jetzt ihre Ratschläge abgegeben und jetzt ist es tatsächlich an der Bundesregierung oder eben auf EU-Ebene bei der Kommission, wo sich aber die Regierung im Bestfall auch stark einbringen kann, das jetzt konkret in Gesetze zu übersetzen. Mhm.
75 Einzelempfehlungen sind es letztendlich, ne, die Sie der Bundesregierung oder die Sie da insgesamt aussprechen.
Ja, zu den sonstigen Empfehlungen, also was da noch vielleicht ganz interessant war, es wird ja eben viel so pauschal gesagt, das muss irgendwie alles reguliert und verboten und Zulassungen und Transparenzpflichten. Was die Kommission gemacht hat, ist im Grunde sehr differenziert da drauf zu schauen und die haben einen Vorschlag drin, der ziemlich interessant ist. Und zwar empfehlen sie so eine Risikoabstufung, dass es eben 5 Stufen geben sollte, von total unbedenklich, dann ein System, das jetzt tatsächlich keine Menschenrechte beschneiden würde, kann
weitgehend. Getränkeautomaten hatten
wir. Genau, Getränkeautomat ist, glaube ich, das Beispiel, das sie bringen, kann man auch getrost einfach erstmal einsetzen wenn es aber um Systeme geht, bei denen sie eben ein gewisses oder sogar erhebliches Schädigungspotenzial, so formulieren sie das sehen, dann sind auch verschärfte Kontrollen, empfehlen sie dort eben verschärfte Kontrollen bis hin zu, und das fand ich relativ radikal, eben Transparenzpflichten, die eben tatsächlich auch die Faktoren, die zum Beispiel in die Berichtung des Algorithmus mit einfließen, deren Gewichtung, die Datengrundlage, all das offenlegen sollen und im Zweifelsfall sogar eine kontinuierliche behördliche Kontrolle über eine Live-Schnittstelle zum System. Also ich weiß nicht genau, wie man sich das dann vorzustellen hat, aber das, finde ich, ist schon eine relativ weitreichende Forderung, was eben Auflagen zur Kontrolle von solchen Systemen geht. Und Stufe 5 ist dann eben völlig klar, also ganz hohes Risikopotenzial darf niemals zugelassen werden. In so eine Kategorie würden wahrscheinlich eben, oder fallen dann eben automatisch so autonome Waffensysteme, die ja auch über algorithmische Prozesse funktionieren.
Wobei Sie da ja auch nicht sagen, darf gar nicht sein, sondern unter Umständen. Ne? Also Sie sind ja schon so ganz krasse Verbots- oder Dinge, die Sie jetzt irgendwie ganz grundsätzlich ausschließen, das findet man da nicht, oder? Ich erinnere mich jedenfalls, dass bei der Vorstellung im Justizministerium letzte Woche Ranga Yogesh war der Journalist oder Wissenschaftsjournalist, der das vorgestellt hat, dann auch kritisch nachfragte oder der die Moderation gemacht hat irgendwie. Also selbst die autonomen Waffensysteme würden sie jetzt nicht mal hundertprozentig verbieten, sondern sagen, unter Umständen verbieten. Ne?
Ja, es müsste halt erstmal jemand quasi tatsächlich ja ein Kriterienkatalog erstellen, also einen Kriterienkatalog liefern, so weit sind sie jetzt nicht gegangen, ja, einen Kriterienkatalog, nach welchen Kriterien denn ein System eben in welche Kategorie fallen würde. Und ja, ich würde sehr davon ausgehen, dass autonome Waffensysteme dann eben in diese fünfte Kategorie, die dann tatsächlich deren Verbot sie empfehlen, auch fallen würde, aber ganz klar ist es dann vielleicht auch nicht.
Und spannend ist in dem Bereich ja auch die Aufsichtsfrage, oder? Also im Datenschutzbereich gibt es ja irgendwie schon eine etablierte Aufsichtsstruktur, aber wer soll das dann durchsetzen und umsetzen, diese Kontrolle?
Ja, da ist die Empfehlung, eben die bestehenden Aufsichtsbehörden auch so zu belassen. Also es gibt ja sozusagen schon Aufsicht über verschiedene Bereiche, zum Beispiel dann Finanzaufsicht und so weiter. Das soll auch so bleiben. Also die Aufsicht soll quasi nicht zentral zusammengefasst werden, sondern bei den Behörden bleiben, die eh schon einen bestimmten Bereich beaufsichtigen. Aber sie empfehlen noch dazu eine Art Behörde ist es dann nicht unbedingt, sondern sie nennen es ein bundesweites Kompetenzzentrum algorithmische Systeme, das die Aufsichtsbehörden eben unterstützen soll mit Know-how. Ich glaube, die Idee dahinter ist im Zweifelsfall dort, wo halt tatsächlich Kompetenzlücken sind, weil es ja doch teilweise recht komplexe technologische Vorgänge sind, die dann vielleicht in den Aufsichtsbehörden selbst nicht alle Leute durchblicken, dass es dort quasi jemanden gibt, der technisch von der technischen Seite her auch unterstützen kann, könnte ich mir vorstellen.
Und gleichzeitig jetzt aber zum Beispiel, weil es im Finanzbereich bei der BaFin ja irgendwie schon eine gewisse Form der Kontrolle auch dieser Hochfinanzalgorithmen gibt oder der High-Frequency-Trading-Algorithmen, dass das dann nicht auch rausgelöst wird aus so einer schon bestehenden Behörde, wo das schon stattfindet, sondern dass dann die Aufsicht dann sektorspezifisch stattfindet tatsächlich.
Genau, das ist schon die Idee und das denke ich halten, würde ich jetzt für sinnvoll halten und halten auch viele andere Experten eben auch für sinnvoll. Da folgen sie eigentlich dieser gängigen Linie.
So ein bisschen das, was mal unter Algorithmen-TÜV diskutiert wurde, das ist damit dann letztendlich, zumindest wenn man den Algorithmen-TÜV als Idee einer zentralen Behörde nimmt, so ein bisschen gestorben.
Und wenn der Algorithmen-TÜV das meint, dann ja, aber ich glaube, Teil des Problems der Diskussion damals war ja, dass gar nicht klar war, was ein Algorithmen-TÜV überhaupt sein sollte und ob es sich um genau so eine zentrale Behörde handeln sollte oder was damit eigentlich gemeint war. Mhm. Also der Begriff fällt jetzt auf jeden Fall nicht im Bericht. Mhm. Was ich noch, zwei Punkte, die ich noch ganz interessant fand, das eine ist, dass sie eben Gütesiegel oder eben, es gibt ja sehr viele Selbstregulierungsversuche und Maßnahmen der Branche, da sagen sie jetzt nicht, das ist sinnlos, sondern benennen das durchaus als sinnvolle Ergänzung, aber eben nur als sinnvolle Ergänzung. Also das, und sagen auch schon ganz klar, dass es kein Ersatz für Gesetzgebung sein kann. Das ist ganz interessant vor dem Hintergrund, dass eben viele, ja gerade größere Firmenkonzerne, ja wahnsinnig viele Bestrebungen in die Richtung machen, sich selbst eben schon möglichst viele Siegel, ethische Leitplanken und so weiter zu geben, um damit eben zu signalisieren, hey, ihr müsst nichts regulieren, wir haben das schon unter Kontrolle. Fand ich aber ganz interessant, dass sie eben sagen, gut, es gibt Bereiche, da, ne, es muss nicht alles über Gesetze geregelt werden. Und der andere Bereich ist ein Thema, das es ja auch sehr oft im Zusammenhang mit algorithmischen Entscheidungssystemen geht, ist Diskriminierung. Und dazu positionieren sie sich auch sehr klar und sagen eben, es gibt ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland, das Diskriminierung auf Basis von bestimmten geschützten Kategorien verbietet. Das Problem ist, dass da müsste ja erstmal quasi Diskriminierung passiert sein. Das ist auch etwas, das eher individuell von einzelnen Geschädigten angeklagt werden kann. Und da sagen sie eben, die aktuelle Diskriminierungsgesetzgebung muss angepasst sie sagen nicht, es müsse, sondern sie empfehlen, darüber nachzudenken. Wie an ganz vielen Stellen, finde ich, in diesem Dokument, man merkt, da wird wenig jetzt wirklich konkret gefordert oder gesagt, das muss, sondern ganz oft sind es eher so, das sollte man mal erwägen, zumindest an einigen Stellen. Und an der Stelle sagen sie eben, hey, man sollte wirklich erwägen, wie kann man das Diskriminierungsgesetz, das wir gerade haben, so erweitern, dass es eben auch auf die Eigenheiten automatisierter Entscheidungen ausgedehnt wird.
Mhm. Was vielleicht noch was zum Algorithmenteil?
Ja, ein letzter Punkt, weil der in der Presse auch immer wieder, obwohl der im Bericht selbst super kurz und nur vage angesprochen wird eigentlich, aber da könnte potenziell ziemlich viel Wumms hinterstecken. Also sie schauen sich gezielt die Plattformen an, also Facebook, YouTube und so weiter. und nennen diese im Bericht als Torwächter für Torwächter in einer Demokratie und empfehlen ein ganzes Spektrum gefahrenabwehrender Maßnahmen. Und eine dieser gefahrenabwehrender Maßnahmen soll eben sein, die Plattform dazu zu verpflichten, dass sie den Nutzerinnen auch eine tendenzfreie und ausgewogene Zusammenstellung von Informationen bieten. Also quasi statt der algorithmischen Sortierung im Newsfeed oder wie auch immer, ne, YouTube, Twitter, Facebook soll dann dafür sorgen, dass ich ausgewogene Zusammenstellung von Informationen bekomme. Mhm. Und da benennen sie aber nicht weiter, erstens, was in dem Zusammenhang dann überhaupt ausgewogen hieße, wie das jetzt konkret technisch umgesetzt werden soll, würde das bedeuten, dass ich immer die Option habe, quasi diese personalisierte Sortierung abzuschalten. Aber was würde ich dann sehen? Einen komplett ungefilterten Strom von allem, was meine Facebook-Freunde posten. Also das ist nicht ganz klar und war auch einer der Kritikpunkte, den ich jetzt dazu gelesen habe, dass da irgendwie überhaupt nicht klar wurde, wie das jetzt überhaupt konkret umgesetzt werden sollte.
Da habe ich auf jeden Fall auch noch ein Fragezeichen. Vielleicht bekommen wir die Möglichkeit, das nochmal konkreter nachzufragen.
Aber Fragezeichen ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil wir wollten ja jetzt nicht nur über die Inhalte sprechen, sondern vielleicht auch ein bisschen zum Hintergrund, welche Schwierigkeiten wir jetzt hatten im Prozess der Recherche, um überhaupt an diesem Bericht dran zu kommen oder uns auf die Veröffentlichung vorzubereiten. Mhm. War nicht so einfach.
Genau, wir wussten, dass es ein langes Gutachten werden wird. Die Kurzfassung sind, glaube ich, 50 Seiten oder sowas und die Langfassung 240 Seiten. Und wir wussten, dass es eigentlich seit Mitte September oder Ende September fertig ist und danach irgendwie im Layout ist und so. Und hätten eigentlich so die Hoffnung gehabt, dass die Ministerien oder die Datenethikkommission das dann auch der Presse zumindest vorab zur Verfügung stellen. Es natürlich gibt ja irgendwie immer ein Bedürfnis, das selber zu inszenieren. Dann, die wollten halt alles auf diese Präsentation und die Übergabe, die offizielle an im Justizministerium vergangene Woche, darauf dann alles zulaufen lassen und haben dann echt sehr dicht gemacht und haben das nicht offiziell an die Presse rausgegeben und auch der Großteil unserer Versuche, auf anderen Wegen daran zu kommen, nicht um jetzt im Vorfeld das zu leaken oder so weiter, sondern überhaupt, um sich mal ein bisschen vorbereiten zu können, nur auf das, was da drin steht und nicht dann am Tag der Veröffentlichung dann irgendwie sich drei Schlagworte rauszunehmen und dann irgendwie total gehetzt eine Einschätzung dazu zu schreiben, sondern sich ein bisschen gut darauf vorbereiten zu können. Das war schwer möglich.
Genau, es gibt ja quasi die andere Möglichkeit oder eine durchaus gängige Praxis, die zum Beispiel im Literaturbetrieb oder generell, die ich jetzt irgendwie aus dem Popjournalismus auch kenne, ist, dass man ja einfach mit einer Sperrfrist, ne, oder aus dem Filmen oder so, ist es ja auch so, dass man dann eben vorab schon mal gucken kann, vorab lesen kann, denn irgendwie ist ja klar, man kann sich jetzt irgendwie kein ganzes Buch in 2 Stunden durchlesen und dann werden die Sachen aber mit einer Sperrfrist versehen und das wäre ja auch völlig in Ordnung gewesen, das in diesem Fall auch so zu machen, zu sagen, wir geben es quasi vorab raus, aber hier, ihr dürft nicht vor Mittwoch 15 Uhr oder wann auch immer dann die Pressekonferenz war, irgendwas veröffentlichen. Aber in diesem Fall war dann selbst das nicht möglich oder hat das Ministerium und eben auch die Kommissionsmitglieder wollten das nicht. Wobei die Kommissionsmitglieder, muss man sagen, ich finde, das ist eigentlich schon eher an der Presseabteilung des Ministeriums dann tatsächlich so etwas zu koordinieren. Da sitzen ja auch Menschen, die eigentlich, deren Arbeit es ist, mit Journalistinnen und Journalisten zusammenzuarbeiten, die ja auch genau wissen, wie unser Alltag und wie unsere Berufsrealität so aussieht und dass wir sowas eigentlich vorab brauchen.
Genau. Ja. Wir haben dann ein bisschen vorab reinschauen können, weil wir es dann auf einem Wege doch noch bekommen haben. Das heißt, wir hatten dann tatsächlich eine ziemlich ausführliche und fundierte Analyse am Tag der Veröffentlichung, haben allerdings eben versprechen müssen, wir warten, bis das Papier draußen ist. Bis die offizielle Vorstellung stattfindet. Und da haben wir uns natürlich dran gehalten. Andere Journalisten haben das nicht gemacht. Der erste Artikel erschien dann irgendwie einen Tag vorher in der FAZ von Hendrik Widuwild, Wirtschaftsjournalist da, der ja sozusagen die ganz große Regulierungspanik geschoben hat quasi und sehr Alarm geschlagen hat, dass jetzt da eine große Regulierungswelle anrollt und der findet sowieso die Datenschutzgrundverordnung schon ganz schlimm und dann jetzt noch eine EU-Verordnung für den Algorithmenbereich, das fand er alles ganz schlimm.
Genau, ich glaube, der Tenor war genau, gerade erst hat die Wirtschaft die DSGVO verkraftet, jetzt kommt schon der nächste Regulierungstsunami, der alles hinwegzuspülen droht. Ja. Ja, also da ein doch eher negativ, sehr kritischer Bericht. Ja, ist jetzt vielleicht aus Sicht derjenigen, der Kommission und derjenigen, die das präsentieren wollten, dann strategisch nicht der günstigste Outcome.
Ja, es ist einfach, man kann sowas nicht unter Verschluss halten, wenn man in einer Kommission mit 16 Mitgliedern sitzt, wo zwei Ministerien dran beteiligt sind, Layouter am Ende und so weiter. Irgendwer sticht es am Ende dann doch durch. Und deshalb wäre eigentlich die bessere Lösung, wenn man es eben genauso, wie du gesagt hast, ja, allen zur Verfügung stellt mit Sperrfrist und nicht dann am Ende doch nur diejenigen, die irgendwie ein Interesse daran haben, das Framing vorab zu prägen, das dann machen, so wie es jetzt in dem Fall passiert ist.
Also, falls jemand aus dem Justizministerium zuhört, wir haben es auch schon, es ist jetzt nicht der indirekte Weg, dass wir jetzt nur uns im Podcast beschweren. Wir haben uns auch schon direkt beschwert, aber nochmal die Empfehlung, das nächste Mal vielleicht überdenken, ob man nicht vorab und geregelt das an die Presse schon rausgibt.
Genau. Spannend wird dann jetzt auch, was damit passiert dann letztendlich mit diesen Empfehlungen der Datenethikkommission. Die Reaktionen sind so ein bisschen wie erwartet gewesen, also Digitalindustrie von Eco, Bitkom und so weiter, die warnen alle und sind auch in diesen Tenor von der Regulierungspanik mit eingefallen. Irgendwie, das ist die altbekannte Leier überwiegend, dass irgendwie Regulierung Innovation kaputt machen würde und wir fallen ja sowieso schon hinterher wenn jetzt noch mehr reguliert wird, dann wird alles ganz schlimm. Zivilgesellschaft hat insgesamt relativ positiv reagiert, ne?
Ja, für den Algorithmenteil ja, durchaus, aber auch durchaus mit Kritikpunkten. Ein Punkt, den ich eben noch vergessen hatte, den ich aber ganz wichtig finde im Hinblick auf die EU-Regulierung, sowas dauert. Also die Frage ist, wenn es jetzt wirklich auf eine EU-Verordnung hinauslaufen sollte, das wird eben mindestens die Legislaturperiode wahrscheinlich dauern und dann ist es halt immer noch nicht in nationale Gesetze umgesetzt. Also da reden wir über einen Zeitrahmen von irgendwie 5 bis 7 Jahren wahrscheinlich mindestens, was ja echt ein kleines Zeitalter ist. Die Frage, finde ich, ist schon, was passiert in diesen 5 bis 7 Jahren dazwischen und ob nicht trotzdem dann auf nationaler Ebene auch schon ja zumindest übergangsweise bestimmte Sachen unterbunden werden sollten, bevor da eben eine EU-Verordnung kommt. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Thema, das wir eingangs in der Folge schon angekündigt hatten. Ein Thema, das im vergangenen Monat nicht nur uns, sondern eigentlich alle anderen deutschsprachigen Medien und auch darüber hinaus beschäftigt hat, nämlich den Terroranschlag von Halle. Ich bin hier jetzt mit Markus Beckedahl. Markus, du hattest im Nachgang zu Halle eine Übersicht geschrieben der verschiedenen Forderungen, die vor allem von Seiten von Politikern gestellt worden sind. Was kam denn da so?
Ja, wir haben nach jedem Anschlag eigentlich dasselbe Muster oder Reaktionsmuster, ein Sicherheitstheater startet. In diesem Fall ging es recht schnell. Die Innenminister versuchten, von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken, in der Vergangenheit den Rechtsextremismus in Deutschland vollkommen vernachlässigt oder nicht für relevant gehalten zu haben und forderten wie immer neue Überwachungsgesetze. Das erleben wir jedes Mal, wenn etwas passiert. Die erste Reaktion ist, noch mehr Überwachung zu fordern, ohne dass geklärt ist, dass die alten Überwachungsmaßnahmen irgendwie sinnvoll waren. In diesem Fall gibt es ein Sammelsurium an Wünschen der Innenminister und Innensenatoren. Das erste ist natürlich immer die Vorratsdatenspeicherung, die häufig gewünscht wurde, die ja für illegal erklärt wurde, 2010 vom Bundesverfassungsgericht, 2015 wieder eingeführt wurde von der Großen Koalition, 2017 wieder auf Eis gelegt wurde. Seitdem warten wir wieder auf ein neues Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das führt dazu, dass halt immer wieder neu gefordert wird, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung, sonst könnten wir nicht gegen rechts vorgehen. Damit verbunden ist auch eine Pflicht oder eine Identifikationspflicht für Nutzende von Plattformen. Das ist so zwischen Vorratsdatenspeicherung und Klarnamenspflicht einzuordnen. Es gibt auch Wünsche oder Forderungen oder Versprechen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu optimieren, beispielsweise dadurch, dass Plattformen verpflichtet werden, mögliche strafbare Inhalte auf ihren Plattformen, die sie selbst erkannt haben, indem Nutzende ihnen die gemeldet haben, so weiter an das Bundeskriminalamt zu geben, inklusive Identifikationsmerkmale wie IP-Adressen, damit die Strafverfolgung verbessert werden kann. Das muss man sich im Detail anschauen, welche Auswirkungen das haben könnte. Bisher haben wir da auch nur, wie in vielen anderen Dingen, auch jetzt 2-3 Wochen später Absichtserklärung und vage Formulierung. Eine Sache, die sicherlich irgendwie mit am vehementesten gefordert wurde, war ein Ausbau des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz, der viele Jahre lang auf dem rechten Auge blind war, soll jetzt quasi noch dafür belohnt werden, soll weiter ausgerüstet werden, soll neue Befugnisse bekommen wie Staatstrojaner, die im Namen der Sicherheit massive Unsicherheit schaffen, um ja irgendwie zukünftig dann vielleicht mal nach dem Rechten besser sehen zu können. Wir haben auch Forderungen wie von dem CDU-Innenpolitiker Armin Schuster gehört, der eine Rasterfahndung 2.0 möchte. Und zwar wünscht er sich so die Ausweitung der Unterstützung der Internetauswertung durch den Verfassungsschutz. Das klingt für uns genau nach dem, wovor wir schon 2015 gewarnt haben, als wir damals Auszüge von Haushaltsplänen des der Verfassungsschutzes veröffentlicht hatten und dafür Ermittlungen wegen Landesverrats bekommen haben. Also mit anderen Worten, mehr Überwachung soll es richten. Weniger wird darüber gesprochen, wie man beispielsweise Demokratieprojekte gegen rechts finanzieren könnte. Und ich glaube, hier ist eine bessere Möglichkeit, mehr in Prävention zu investieren, mehr in politische Bildung zu investieren, damit wir zukünftig ein besseres Klima in der Gesellschaft haben, wo so etwas wie Halle im Idealfall dann nicht mehr passieren kann.
Du hattest ja gerade eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgelistet, die wieder aus der Schublade geholt worden sind oder die Forderungen danach jetzt wieder laut wurden, die aber im Zusammenhang jetzt mit dem, was konkret passiert ist, wenn man sich das mal anschaut in Halle, eigentlich nicht wirklich sinnvoll sind. Was außer Investitionen, also gab es auch unter diesen Forderungen noch weitere, die aber tatsächlich auch von uns als sinnvoll eingeordnet werden?
Ja, das ist relativ schwer zu beurteilen, weil sagen wir mal, das, was am konkretesten war, nämlich einen neuen Punkteplan, den das Bundeskabinett in dieser Woche beschlossen hat, also sozusagen, wo es nicht nur eine Wunschliste der Innenminister gibt, die ständig was wünschen, sondern wo die Bundesregierung etwas beschlossen hat. Diese neuen Punktepapier ist sowas von unkonkret, dass es uns schwerfällt, einzelne Sachen zu bewerten. Beispielsweise gibt es hier Wünsche oder sagen wir mal Versprechen in die Richtung, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker besser geschützt werden sollten, die im Moment zum Beispiel nicht denselben Schutz genießen wie Bundespolitiker. Und wir haben natürlich ein Problem in Deutschland, dass auch gegen Kommunalpolitiker, die das in der Regel ehrenamtlich machen, mit viel Hass und Hetze vorgegangen wird und die sich rechtlich gegen diese Hass und Hetze nicht so gut schützen können wie Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker. Und ich halte es schon für sinnvoll, da einen besseren Schutz zu machen, weil wenn Menschen einfach eingeschüchtert werden können, die ehrenamtlich für unsere Demokratie arbeiten, dann führt das ja eher dazu, dass sie sich zurückziehen und irgendwann keiner mehr diese Arbeit machen möchte. Insofern muss man da auch im Detail schauen, ob da der Teufel drin stecken könnte, wenn wir mal tatsächlich etwas haben. Dasselbe gilt halt bei Melderechtsänderungen. Im Moment.
Auch dort steht, wenn ich richtig sehe, erinnere, ja, einfach nur ein Satz als Absichtserklärung drin. Es soll geändert werden, das Melderecht, um Betroffene besser zu schützen, aber eigentlich kein weiteres Wort dazu, wie das jetzt zum Beispiel passieren sollte.
Genau, das ist auch nichts, was jetzt speziell konkret nach Halle zum ersten Mal artikuliert wurde. Das ist auch ein Plan, den das Justizministerium schon seit einiger Zeit artikuliert, und auch hier kann es sinnvoll sein, all die Menschen, die sich gegen rechts engagieren, beispielsweise die Morddrohungen dafür erhalten, die besser zu schützen, dass deren Adresse nicht so einfach über das Melderegister herauszufinden ist. Dafür haben wir zu wenig Schutz, weil das Melderegister ziemlich offen steht, und das führt natürlich zu Problemen, wenn man halt einberechnet, dass es halt Akteure in unserer Gesellschaft gibt, die destruktiv durch Hass und Hetze Menschen einschüchtern wollen, und das geht halt am einfachsten, wenn man weiß, wo jemand wohnt.
Alles klar. Ja.
Ja, das war ein kleiner Überblick. Viel mehr steht in unseren Artikeln. Ja, wie gesagt, wenig Konkretes. Die Bundesregierung ist mal wieder empört, wo das herkommt. Die Antwort ist immer mehr Überwachung, mehr Sicherheitsbehörden, Geld geben. Aber an den Wurzeln des Problems wird halt wenig gearbeitet.
Zum Abschluss des Off the Record Podcasts wollen wir auch dieses Mal auf die Spendenentwicklung von netzpolitik.org schauen, denn auch darin wollen wir einen Einblick geben. Ihr wisst vielleicht, dass netzpolitik.org fast ausschließlich durch Spenden finanziert ist. Wir sind werbefrei, wir haben keine Paywall, sondern machen Journalismus für alle und sind deshalb darauf angewiesen, dass wir durch Spenden unterstützt werden. Der Transparenzbericht für den Monat September ist noch nicht veröffentlicht, aber ich gebe trotzdem schon mal einen kurzen Einblick in die Zahlen. Detailliert lässt sich das dann in Kürze nachlesen in unserem Transparenzbericht. Wir veröffentlichen ja auch für jeden Monat des Jahres einen Transparenzbericht über unsere Einnahmen und Ausgaben. Im September 2019, das ist der letzte Monat, auf den wir zurückblicken können, haben wir gut 35.000 Euro an Spenden eingenommen. Das ist in etwa so viel wie im August, im Monat davor. Demgegenüber standen Ausgaben von gut 50.000 Euro im September. Der ganz große Anteil davon geht wie immer für Personal drauf, aber natürlich auch sowas wie Miete, Gebühren, Serverinfrastruktur und so weiter. Die gute Nachricht: Das sind ein paar tausend Euro mehr, als wir im September 2018 an Spenden bekommen haben. Das ist total genial. Da haben wir nämlich etwa 27.000 Euro bekommen. Das ist ein großer Grund zur Freude. Die schlechte Nachricht ist, wir sind von unserem Jahresziel, mit dem wir für dieses Jahr ausfinanziert werden, von 550.000 Euro fürs Jahr 2019 noch gut 150.000 Euro entfernt. Etwa 72% dieses Ziels haben wir schon erreicht. Und wir hoffen natürlich, dass sich das in den letzten Monaten des Jahres und vor allen Dingen dann zu Weihnachten, zum Jahresende, noch bessert und wir dieses Ziel erreichen. Das wäre ziemlich gut und wichtig. Vielleicht schon mal als Ankündigung für diejenigen, die nicht spenden wollen oder einfach so schicke Klamotten haben wollen. Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, dass wir bald in unserem Merch-Shop neue T-Shirt-Motive haben. Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gibt netzpolitik.org Hoodies in unserem Shop. Die hatten wir lange nicht. Inzwischen gibt es sie. Die sehen gut aus, dienen der guten Sache, sind auf jeden Fall eine Investition wert. Das war es dann mit Off the Record, dem Hintergrundpodcast von netzpolitik.org mit unserem Rückblick auf die letzten Wochen. Wir hören uns Anfang Dezember zur nächsten Ausgabe von Off the Record wieder. Bis dahin, ciao.